Wir sind jetzt fast am Ende vom Buch Nehemia. Wir haben in den vergangenen Kapiteln viel gehört, gelesen über eben diesen Mauerbau, beziehungsweise die Ausbesserung und Wiedererrichtung der Mauer um die Stadt Jerusalem. Und dort haben wir viel sehen können, was uns zum Vorbild dienen kann, viel zum Thema Kämpfe und Anfechtungen und Umgang damit, auch zum Thema Buße und Umkehr zu Gott. Und in diesem 12. Kapitel finden wir nun etwas Schönes, nämlich eine Erzählung, die sehr vor Freude überströmt, die sehr von Freude gekennzeichnet ist, nämlich die Einweihung dieser Stadtmauer, die in den vergangenen Kapiteln gebaut wurde. Und bezeichnend für das Ganze ist am besten der Vers 43, Nehemia 12, 43, wo es heißt: Und an jenem Tag brachte man große Opfer dar und war fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude bereitet. Und auch die Frauen und Kinder freuten sich und man hörte die Freude Jerusalems weit hin. Also in diesem Text wird uns einfach berichtet, wie all das, was Gott an dem Volk in diesen vergangenen Kapiteln gewirkt hat, nun letztlich zu einer großen Freude unterm Volk geführt hat. Und wir wollen uns heute eben auch Gedanken machen über diese Freude, die Freude aus Gott, denn die betrifft nicht nur die damals, sondern auch die können und sollen auch wir heute haben. Der Herr Jesus selbst betet in Johannes 17, Vers 13: Nun aber komme ich zu dir und rede dies in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Johannes Kapitel 17, Vers 13. Auch für uns ist es der Wille des Herrn, dass wir Freude haben. Und das ist gut zu wissen, vor allem wenn man vielleicht in seinem Leben gerade eher in der Phase ist, weiter vorne, wo die ganzen Kämpfe und so weiter überströmen, wo es einem vielleicht gerade nicht so sehr nach Freude zumute ist. Nein, der Herr will, dass wir uns freuen. Er will, dass die Freude überströme, wie es hier heißt. Und er will uns auch alle Zeit Freude geben. Und doch scheint es so, dass diese Freude oft einfach mangelt. Und auch deshalb wollen wir uns heute gerade hier damit beschäftigen, wovon diese Freude gekennzeichnet ist, die hier aufkommt, wo sie herkommt und auch wie sie sich auswirkt. Und ich hoffe, dass das doch für manch einen zur Erbauung dient, vielleicht aber auch zum Nachdenken, zur Ermahnung. Genau. Noch kurz, der Stefan hatte ja, nochmal kurz den Text durchzugehen, der Stefan hatte ja beim letzten Mal in Kapitel 10 geendet. Das Kapitel 11 würde ich dennoch mutwillig nicht näher betrachten, da es da hauptsächlich eine Aufzählung von Namen ist. Dieses Mal, weil, ich lese doch kurz aus 11.1, und die Obersten des Volkes wohnten in Jerusalem, das übrige Volk aber warf das Los, wonach jeder zehnte Mann in der heiligen Stadt wohnen sollte. Und darum geht es nun in diesem 11. Kapitel. Die Stadt mit der nun wieder errichteten Mauer soll nun auch wieder bevölkert werden, dass auch wirklich diese Stadt langsam wieder zu dieser Herrlichkeit wächst, für die sie eigentlich gedacht war als Stadt Gottes. Und auch um die Verteidigung leichter zu machen. Und das Kapitel 11 ist nun angefüllt eben mit den Namen derer, die diese Stadt dann bewohnen. Über solche Listen hatten wir nun schon manches Wort verloren in dieser Predigtreihe. Deshalb möchte ich nicht mehr arg viel näher darauf eingehen. Wir werden wieder daran erinnert, Gott gedenkt an jeden, der eben in irgendeiner Form, sei es damals nach Jerusalem zurückkehrt oder hier nun auch die Bereitschaft hat, nach Jerusalem zu ziehen, was auch ein gewisses Opfer für Gott bedeutete, da man ja seine Zelte abbrechen muss, um dorthin zu ziehen. Der Herr listet sie auf. Und die ersten 26 Verse von Kapitel 12 ist eine Aufzählung von Priesterfamilien, wo wir wieder uns nicht jedem einzelnen Namen nun näheren widmen wollen. Aber eben dann ab Vers 27 beginnt die Erzählung dieses Freudenfestes. Wir wissen nicht genau, wie lange dieses Fest nun nach den anderen Ereignissen stattfand. Die Leute sind scheinbar nach dem Laubhüttenfest schon wieder zurückgekehrt in ihre Ortschaften. Also es scheint schon eine gewisse Zeit vergangen zu sein, denn die Leviten müssen wieder eingesammelt worden aus ihren Dörfern. Wir sehen dann, ja, dass eben speziell die Leviten gesammelt wurden, um dieses Fest abzuhalten. Das zeigt auch schon wieder, dass sie dem Ganzen wirklich einen gottesdienstlichen Charakter gaben. Denn die Leviten waren ja da, um auch gottesdienstliche Aufgaben zu verrichten. Und deshalb mussten sie da sein, um dieses Werk von Gott nun auch dem zu gedenken, das zu besingen und Gott dafür die Ehre zu geben. Wir sehen dann in Vers 30, wie Priester, Leviten, Volk und sogar die Mauer gereinigt, also rituell gereinigt werden. Normal gereinigt haben sich die Leute hoffentlich auch, aber hier geht es um die rituelle Reinigung. Und dann beginnt eben diese Beschreibung davon, dass jetzt zwei Dankchöre gebildet wurden mit den Obersten des Volkes und eben den Sängern und Musikanten, die nun entgegengesetzt an der Mauer entlangziehen, bis sie sich an einer Stelle treffen und sich dann vor dem Tempel, also auf dem Tempelareal, versammeln, um dort nochmal quasi eine Art Konzert zu veranstalten. Und dann sehen wir eben in den weiteren Versen, ja, in dem Vers 43, den ich schon gelesen hatte, wie nun Opfer dargebracht werden und einfach Freude unter dem Volk ist. Und dann in den übrigen Versen, die der Uli vorgelesen hat, das geht dann über diesen Tag hinaus. Dort wird dann einfach beschrieben, wie es danach weitergeht, dass all diese Freude auch sich weiter ausgewirkt hat. Dass, wie sie nun wirklich Gott von Herzen dienen, wie sie sich freuen an Gott und am Gottesdienst und auch weiter treu auf sein Wort hören und dem auch gehorchen. Aber im Genaueren dazu später mehr. Wir wollen nun beginnen, uns ja das Fest genauer anzuschauen und vor allem, ja, wovon es denn nun geprägt ist und auch wovon diese Freude geprägt ist. Und das Erste, worauf ich eingehen möchte, ist, dass diese ganze Freude und dieses Fest von Dankbarkeit geprägt ist. Dankbarkeit gegenüber Gott. Und das sehen wir daran, dass es immer heißt, es sollen Loblieder gesungen werden in Vers 27 und dann, dass es eben Dankchöre sind, die eben Gott danken, die eben diese ganze Musik veranstalten. Und es lohnt sich, darüber kurz nachzudenken, denn wenn wir allgemein vielleicht anschauen, wie auch in der Welt gefeiert wird, dann unterscheidet das eben auch dieses Fest von den Festen, die oftmals in der Welt abgehalten werden und auch die Freude, die dabei aufkommt. Denn in der Regel, ja, vergleichen wir jetzt nun diesen Umzug mit einem Faschingsumzug. Ein Faschingsumzug ist dafür da, um irgendwie Freude zu erzeugen durch lustige Verkleidungen oder chemische Zusätze in Form von Alkohol. Die Leute kommen hin einfach, um dadurch zu Freude gebracht zu werden. Nein, dieses Fest ist dafür da, einfach um ihre Freude, die Gott ihnen schon gegeben hat, Ausdruck zu verleihen. Und diese Freude stammt aus der Dankbarkeit, die sie treibt. Diese Dankbarkeit ist die Triebfeder für all das Schöne, was wir hier lesen. Dankbarkeit. Dankbarkeit wofür? Nochmal kurz, um es Revue passieren zu lassen. Denn Gott hat schon Großes an ihnen getan hier. Es ist, ja, vielleicht, wir wissen ja nicht genau, wie viel Zwischenzeit war, aber maximal ein halbes Jahr her, dass noch große Depression herrschte, dass sie sich gar nicht hätten vorstellen können, wie ihre Lage sich hätte ändern können, dass sie in Schmach und Schande waren und die Stadt Gottes eben niedergerissen da lag und auch daraus oder mit daraus diese religiöse Apathie entsprang, die im Volk geherrscht hat. Und in kürzester Zeit auf einmal sendet Gott einen Mann, Nehemia, mit dem sich ungeahnte Möglichkeiten auftun. Plötzlich sind die bedrückenden Statthalter weg. Plötzlich ist dort rechtliche Genehmigung, diese Mauer zu bauen. Sie gewinnen Antrieb, Zusammenhalt, Kraft. Gott lässt sie Schwierigkeiten überwinden. Und durch all das verschafft er ihnen dann auch auf einmal wieder doch Stärke in ihrer Region und Respekt vor ihren Nachbarn. Also Gott hat wirklich Großes getan in diesem Buch. Ja, manchmal kann man sich da vielleicht etwas schwer reinversetzen, so ging es mir zumindest manchmal, warum diese Mauer jetzt so viel für sie bedeutet. Aber es ist einfach die Stadt Gottes, um die es hier geht, an die all die Verheißungen geknüpft waren, auf die sie sich eigentlich freuten und damit auch ihr ganzes Selbstverständnis. Und wenn die Stadt Gottes da niederliegt, dann liegt das Volk Gottes geschlagen da nieder. Und somit hat er wirklich Großes bewirkt in den vergangenen Monaten. Und dessen gedenken sie hier nun. Das Ganze ging aber nur, also die Erzählung dessen, bis Kapitel 6. Wir sind schon in Kapitel 12. Und ich meine behaupten zu dürfen, wenn diese Dankesfeier nun direkt im Anschluss gewesen wäre, sie wäre weniger glücklich gewesen, als sie es jetzt am Ende war. Warum? Weil eben Gott zwischenzeitlich noch etwas hat geschehen lassen, nämlich diesen geistlichen Aufbruch im Volk. Diese Buße, diese Umkehr, und die war einfach nötig. Denn denken wir ein bisschen nach über Freude und Dankbarkeit. Nicht immer, wenn Gott uns Geschenke macht, entspricht die Dankbarkeit dem, was Gott geschenkt hat. Der Dankbarkeit-Soll-Zustand entspricht nicht immer dem Dankbarkeits-Ist-Zustand. Und genauso ist es dann davon abhängig auch mit der Freude. Und ich hatte es eingangs schon mal gesagt, wir alle sehnen uns nach Freude, wir wünschen uns Freude. Und wenn wir genauer nachdenken, wir hätten eigentlich auch genug Grund, uns zu freuen und dankbar zu sein, oftmals. Ja, ich will nicht in Abrede stellen, dass es auch viele unter uns gibt, die viel leiden. Und doch wird wahrscheinlich keiner hier drin aufstehen und sagen, ich habe keinen Grund, Gott zu danken. Nein, wir haben alle irgendwo Grund. Aber wie gesagt, der Dankbarkeits-Soll-Zustand entspricht nicht immer dem Dankbarkeits-Ist-Zustand. Und das ist das Problem, warum uns auch oft die Freude mangelt. Und genau dieses Problem hat Gott in diesen Kapiteln zwischen Mauerbau und Mauerfeier, das ist Gott in dieser Zeit angegangen, indem eben diese Buße darin aufkam. Beim letzten Mal hat Stefan schon Worte zur Freude verloren, denn wir hatten eigentlich schon mal ein Freudenfest in diesem vergangenen Kapitel. Und er hatte unter anderem gesagt, dass uns eigentlich sogar Freude geboten wird. Das ist sogar ein Gebot Gottes. Einerseits im Alten Testament, in 3. Mose 23, 40, dort geht es speziell um ein Fest des Herrn, wo er gebietet, ihr müsst da kommen und ihr müsst euch freuen vor mir. Und im Neuen Testament kommt das sogar noch viel häufiger vor allem im Philipperbrief, wo Paulus vielmals sagt, unter anderem in Philipper 3, Vers 1, freut euch im Herrn. Ein Imperativ, ein Gebot. Wie kann das sein? Wie kann man Freude befehlen? Und Stefan hatte letztes Mal schon gesagt, Freude ist nicht immer allein an unsere Emotionen gekoppelt. In dem Sinne, also schon gekoppelt, aber nicht immer allein davon abhängig. Ich möchte das durch ein kurzes Beispiel illustrieren, was damit gemeint ist. Stellen wir uns einmal einen Jungen vor, der in einer Familie wohnt, wo der Vater Alkoholiker ist und er ihn auch, ja, der auch wirklich gewalttätig wird, wenn er wieder mal im Suff ist. Und nun hat dieser Junge Geburtstag und der Vater betrinkt sich schon wieder. Könnte man von diesem Jungen verlangen, sich jetzt an diesem Geburtstag zu freuen? Na, schwer. Aber ein zweites Szenario. Ein anderer Junge wächst in einer freundlichen Familie auf, mit einem freundlichen Vater, der ihn liebt. Und zum Geburtstag bekommt er ein Fahrrad, das er sich gewünscht hat, aber nicht in der Farbe, die er sich gewünscht hat. Und er ist deshalb den ganzen Tag mies drauf. Könnte man vom zweiten verlangen, freudig, Ich meine ja, dass man da hingehen könnte und sagt, du hast alles, was du brauchst, du hast ein wunderbares Geschenk bekommen, es ist nicht recht, dass du jetzt hier griesgrämig dran sitzt. Man kann von ihm verlangen, sich zu freuen. Und die Frage ist jetzt, sehe ich mich, wenn Gott mein Vater ist, eher im ersten Jungen wieder oder im zweiten? Meine ich, dass ich Grund habe, Gott dankbar zu sein? Oder meine ich, dass es nicht so ist? Und insofern kann man tatsächlich auch manchmal, auch wenn man sich emotional mies fühlt, sagen, nein, ich habe Grund, mich zu freuen und ich will mich jetzt freuen und ich werde jetzt anfangen, mich zu freuen. Insofern kann man auch wirklich von jemandem erwarten, sich zu freuen, wenn es einfach Grund gibt. Und Gott gibt uns Grund, weil er uns Grund gibt zur Dankbarkeit und damit auch zur Freude. Wie hat Gott es nun vollbracht, dass diese Freude wirklich aufkam im Volk? Betrachten wir nochmal, was in Kapitel 8 vor sich ging. Nachdem der Herr eben diesen Segen gegeben hat, dass diese Mauer wieder stand, hat das etwas ausgelöst im Volk. Nämlich erstmal, dass sie nun Verlangen hatten nach dem Wort dieses Gottes. Ja, der Priester Esra war schon 13 Jahre vorher gekommen, um sie das Wort Gottes zu lehren. Aber er hat es bis dahin nicht geschafft, sie zu mobilisieren, sich das wirklich anzuhören. Und nun, nachdem Gott sich eben so gezeigt hat, in so viel Hilfe und Segen, sind sie bereit, ihm zuzuhören. Und was geschieht? Gottes Wort bringt sie dazu, ihre Sünde zu erkennen, wie wir es letztes Mal hatten. Im Vers 9 lesen wir, dass das ganze Volk traurig wird und weint, als sie die Worte Gottes hören. Warum? Weil sie wirklich erkennen, was sie eigentlich verbrochen haben und auch was ihre Väter verbrochen haben und wie sehr sie eigentlich diesen Zustand verdient haben, in dem sie sind. Und in Kapitel 9 sehen wir, wie dieses Sündenbekenntnis sie dazu bringt, Gottes Gnade zu erkennen. Dort wird ein bewegendes Bußgebet wiedergegeben, das auch Stefan letztes Mal schon betrachtet hat. Und es strömt über, also der größte Teil des Textes, im größten Teil wird beschrieben, oder sprechen sie vor Gott aus, was er eigentlich an Gnade für ihr Volk getan hat. Und zwischendrin blitzt immer wieder auf, wie sie mit Undankbarkeit darauf reagiert haben. Sie erkennen Sünde, sie erkennen Gottes Gnade. Und das ist die Wurzel eigentlich, diese Buße, die hier geschieht, auch für die Freude, die danach kommt. Denn echte Freude braucht eigentlich echte Buße. Denn solange ich nicht Buße getan habe und eben meine Sünde nicht eingestehe, meine Selbstgerechtigkeit, solange ich mich noch nicht vor Gott gebeugt habe, werde ich mich nicht so vor ihm freuen, wie ich es eigentlich könnte oder sollte, weil ich immer denke, ich habe mehr verdient, als ich habe. Dadurch kommt immer wieder Unzufriedenheit und Selbstgerechtigkeit auf, dass eben, beziehungsweise durch Selbstgerechtigkeit kommt immer wieder diese Unzufriedenheit aus, die nachher dann auch die Freude und Dankbarkeit bremst. Hingegen, wenn ich vor Gott Buße getan habe, wie ich sollte, erkenne ich, dass ich eigentlich nichts verdient habe und damit wird mir auch ermöglicht, mich an dem zu freuen, was Gott mir eigentlich gegeben hat. Echte Dankbarkeit braucht vorher echte Selbsterkenntnis, Sündenerkenntnis, Buße, damit ich lerne, mich wirklich an dem zu freuen, was Gott mir gibt. Und darin liegt auch ein Teil der Freude, die der Herr verheißen hat, die wir in der Welt nicht finden können. Das ist ein Grund, warum in der Welt keine letztendliche Freude zu finden ist, weil durch die Sünde in uns wir eigentlich es uns unmöglich gemacht wird, uns so zu freuen, wie wir es sollten und könnten. Und das sehen wir auch daran, dass gerade das Menschen los von Gott und leider auch oftmals wir, ja, wir werden satt. Wir freuen uns nicht mehr mit dem, was Gott uns gibt. Wir wollen mehr, immer mehr. Und deshalb kommt eben nicht diese Dankbarkeit auf, weil wir auf uns gerichtet sind, anstatt auf Gott ausgerichtet. Wenn wir aber wirklich uns als Sünder und abhängige Geschöpfe erkennen, dann wird uns dadurch erst die Möglichkeit gegeben, in der Form auf all das zu blicken, was Gott uns geschenkt hat. Erstmal wie er uns selbst gemacht hat, mit all den Fähigkeiten, Möglichkeiten, wie er unser Umfeld gemacht hat, mit unseren Freunden und auch dem Wohlstand, der hier herrscht. Und selbst für all das, was wir selbst letztlich geschafft und vollbracht haben und uns daran freuen, an unserer Spülmaschine, um nicht abspülen zu müssen, an unserem Handy oder an unserem Laptop, all das ist gemacht aus den Ressourcen, die Gott gegeben hat, mit den Fähigkeiten, die Gott gegeben hat. Wir haben viel Grund zu danken. Wir haben viel Grund zu danken. Und das ist natürlich noch für einen Christen der kleinste Teil. Ja, wir haben gerade nicht umsonst bewusst uns Zeit genommen, um Gott anzubeten, um eben zu gedenken, wofür wir letztlich eigentlich dankbar sein könnten und sollten. Dass er sich nach uns ausstreckt, obwohl wir Sünder sind. Dass er für die Geduld, die Barmherzigkeit und Sanftmut, mit der er uns erst gesucht und ertragen und getragen hat, uns zu sich geleitet hat und mit der er uns eben vergeben will und Gemeinschaft mit uns haben will. Und natürlich frage dich an der Stelle, hast du das schon? Ja, das ist natürlich auch eine Frage. Gott will dieses Geschenk geben, das uns ewige Freude bereiten kann und auch eines Tages ganz sicher wird. Aber hast du das schon? Hast du das schon angenommen? Denn eine wunderbare Sache daran ist, dass er es uns so einfach anbietet. Alles, was er von uns verlangt, ist, dass wir unsere Schuld einsehen, unsere Selbstgerechtigkeit und unseren Egoismus und glauben, dass er wirklich seinen Sohn an unserer Stelle gerichtet hat. Den Herrn Jesus am Kreuz. Und das ist der größte Grund zur Dankbarkeit. Gut. Aber wenden wir uns nur noch der Frage zu, was, wenn sie mir trotzdem fehlt? Ja, wir haben diesen Grund, da werdet ihr jetzt wahrscheinlich alle nicken, das ist Grund zur Dankbarkeit. Was, wenn mir die Freude daran trotzdem fehlt? Und daran wollen wir uns das zum Vorbild nehmen. Ja, wenn du Christ bist, dann hast du schon mal Buße getan. Wenn nicht, dann solltest du es tun. Aber wenn du es bist, dann hast du es schon mal getan und hast dich damals bestimmt auch darüber gefreut, was Gott für dich getan hat. Wenn das nun nicht mehr diese Freude erzeugt, dann sind wir aufgefordert, regelmäßig wieder Buße zu tun, uns immer wieder zu erinnern an das, was wir eigentlich sind und was wir verdient haben, beziehungsweise nicht verdient haben und trotzdem bekommen. Und dann ist es auch nötig, wirklich bewusst anzuerkennen, ja, ich habe Grund zur Dankbarkeit, wenn du in Beschwerden und Unzufriedenheit steckst, mach dir bewusst und bekenne auch vor Gott, ja, Herr, du gibst mir Grund, dankbar zu sein. Und das heißt dann auch aufhören zu nörgeln. Und dann das beste Mittel, um Dankbarkeit zu entwickeln, ist letztlich zu danken. Zu danken. Danken für all das, was Gott uns gegeben hat. Ich wollte es eigentlich mitbringen und zeigen, vom CLV gibt es so ein schönes kleines Heft, in dem steht 5 Gründe täglich zum Danken. Also das ist wie so ein kleines, einfach ein Heft, wo man jeden Tag, das so aufgeteilt ist, dass man überall das Datum reinschreiben kann und jeden Tag 5 Gründe aufschreiben kann, für die man dankbar sein kann. Das habe ich als sehr segensreich erfahren und empfunden. Wenn wir beginnen, Gott zu danken, wächst auch unsere Dankbarkeit, weil wir nicht erkennen, wofür wir dankbar sein können und damit auch die Freude. Natürlich, in unserem Text sehen wir nicht, dass sie ringen müssen um diese Dankbarkeit. Sie ist schon da. Warum? Gott hat eben sich in diesem Moment so sehr geoffenbart und sie schon zur Buße geführt, dass all das schon gegeben war und sie einfach überströmen vor dieser Freude, weil sie vor Augen haben. Sie ziehen ja extra auf dieser Mauer entlang, um nochmal zu betrachten, was hat Gott getan. Und der eine oder andere wird auch gesagt haben, oh ja, daran kann ich mich noch erinnern, das war echt hart. Und hier stand ich, als ich auf einmal gehört habe, dass die Feinde ranziehen und eigentlich aufgeben wollte. Also sie erinnern sich damit auch daran, was Gott getan hat. Aber wir sehen auch, dass diese Freude sich bei ihnen fortsetzt. Und auch wenn sie sich fortsetzen soll, muss sich auch die Erinnerung fortsetzen. Die Freude entspringt in erster Linie Dankbarkeit. Es ist ein Dankumzug, ein Dankfest. Ich möchte aber noch eine zweite Sache anmerken, die man, wenn man sich in ihre Gedankenwelt hineinversetzt, auch wohl da gewesen ist und dann auch an der einen oder anderen Stelle aufblitzt, nämlich ein zweiter Grund für Freude ist Hoffnung. Hoffnung, und Hoffnung gab Gott ihnen auch damit. Ich hatte schon vorher gesagt, dadurch, dass Jerusalem da niederlag, ja, damit lagen eigentlich auch letztlich für sie die Verheißungen Gottes da nieder. Denn an dieser Stadt war gekoppelt, von dieser Stadt wird der Messias über das Volk Gottes, über die ganze Welt herrschen. Und diese Stadt soll die höchste Hauptstadt der Welt sein. Und sie liegt nun damit zertrümmerten Mauern. Ja, das war genau das Gegenteil von dem, was sie eigentlich erhofften. Zudem waren sie unter Besatzung, sind sie noch, aber waren sie damals auch schon. Und dadurch, dass Gott nun aber einfach diesen unverhofften oder zumindest unvorhergesehenen Aufbruch geschenkt hat, wird auch diese Hoffnung wieder aufgelebt sein. Nein, ja, da wollen wir hin und da können wir hin. Gott kann das möglich machen, gerade auch, weil sie wissen, okay, ja, wir haben uns versündigt und waren deshalb in dieser Lage, aber wir haben jetzt Buße getan und Gott wird uns segnen, wenn wir dabei bleiben. Und unter anderem blitzt das ein bisschen durch. Wir finden im Buch Nehemia und auch in diesem Umzug immer wieder Bezüge einfach auf viel glorreichere Zeiten. Wenn wir jetzt zum Beispiel lesen im Vers 36, wo diese Namen aufgezählt werden und seine Brüder, diese Leviten eben, mit den Musikinstrumenten Davids, des Mannes Gottes, und Esra, der Schriftgelehrte, vor ihn her, und sie zogen zum Quelltor und dann geradeaus zum Aufstieg zur Stadt Davids, den Aufgang der Mauer hinauf, oberhalb des Hauses Davids, vorbei bis zum Wassertor gegen Osten. Es scheint, als ob sie die ganze Zeit David im Kopf haben und die damalige eben blühende Dynastie Israels. Und eben mit diesem Neuaufbruch wird auch diese Hoffnung in Verbindung gewesen sein, wieder an diese glorreicheren Zeiten anzuknüpfen, mit Gottes Hilfe dort wieder hinkommen zu können. Auch Hoffnung ist eine Quelle der Freude und deshalb heißt es auch im Neuen Testament, freut euch, seid fröhlich in Hoffnung. Römer 12, Vers 12. Römer 12, Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung. Freude. So viel dazu, wo diese Freude herkommt. Und nun wollen wir uns noch ein paar Dinge an diesem Text anschauen, wie sie sich auswirkt, ja, was diese Freude hervorbringt in ihnen. Und auch das unterscheidet sie eben grundlegend von Freude, wie sie die Welt sucht. Sie bringt eben nicht Selbstdarstellung hervor, sie bringt nicht Zügellosigkeit hervor, sie bringt nicht Sünde hervor, sondern das genaue Gegenteil. Einfach in dem, was sie tun, kommt einfach auch ihre Herzenshaltung zum Ausdruck. Zum Beispiel lesen wir Vers 30 und wir könnten sogar zuerst nochmal erwähnen, was ich schon gesagt habe. Sie machen wirklich einen Gottesdienst daraus. Die Leviten müssen kommen, damit sie diese Musik veranstalten, denn es ist gottesdienstliche Musik. Und dann Vers 30, und die Priester und Leviten reinigten sich, sie reinigten auch das Volk und die Tore und die Mauer sogar. Sie reinigten alles. Und das nicht, weil es geboten war, sondern zumindest nicht wörtlich. Sie wollten einfach allgemein rein vor Gott stehen. Und das war nicht so eine kurze Prozedur. Ich komme aus katholischem Hintergrund, deshalb habe ich das jetzt kurz vor Augen, wo man mal so kurz ein bisschen Wasser in die Menge streut und jetzt ist alles gereinigt. In 2. Chronik 29, 17 sehen wir auch, dort macht Hiskia einen Neuanfang und dort wird auch der Tempel neu gereinigt und geheiligt. Da bauen die 16 Tage dafür. Und jetzt wird das ganze Volk und die ganze Mauer gereinigt. Also wir wissen natürlich nicht, ob es genauso abgelaufen ist, aber sie haben sich da wirklich einfach Mühe gegeben, rein vor Gott dazustehen. Und was bedeutet Reinigung, um ein bisschen darüber nachzudenken? Nun, wenn ich mein Hemd in die Wäsche tue und es reinige, dann wird eben Unreinheiten, die in der Vergangenheit draufgekommen sind, entfernt. Ja, alte Verunreinigung wird entfernt. Man weiht die Dinge dadurch auch Gott. Reinigen bedeutet in diesem Fall auch gleichzeitig heiligen, für Gott heiligen. Und es bedeutet auch, sich von Unreinem abzusondern. Und auch das können wir uns zum Vorbild nehmen, wenn wir zu Gott kommen wollen, uns an Gott freuen und ihn suchen wollen, ist es auch nötig, Verunreinigungen zu beseitigen. Natürlich bei uns durch das Bekennen der Sünden, sich selbst Gott weihen und auch sich von Unreinem abzusondern. Reinigung. Dann wird noch, ja, um es nochmal zu erwähnen, was wir schon hatten, diese ganzen Lobgesänge und auch die Opfer, die dann kommen in Vers 43. Man brachte große Opfer an diesem Tag dar. Gott und die Anbetung von ihm stehen einfach im Mittelpunkt in allem. Und ja, denken wir auch hier darin, seien wir Gott dankbar für Musik, denn wir sehen das da und wir sehen es hoffentlich auch bei uns, dass wir darin auf wunderbare Art und Weise Gott loben oder das Lob für Gott und die Freude in uns verbinden können. Und deshalb heißt es auch in Jakobus 5,13, ist jemand guten Mutes, er soll Psalmen singen. Singen ist wirklich eine Tugend für einen Christen und dient auch mit dazu eben, Gott zu danken und sich die Gründe des Dankes in Erinnerung zu rufen. Und nun möchte ich noch ein paar Minuten auf den Geschehnissen nach diesem Fest verwenden. Und dort sehen wir, dass diese Freude auch wirklich zu Treue und Hingabe führt über diesen Tag hinaus. Wir lesen ab Vers 44, dass nun Männer eingesetzt werden. Das hatten sie sich auch vorgenommen. Männer werden nun wirklich eingesetzt, um die Vorratskammern im Tempel zu verwalten und bewachen, weil die Sachen, die Vorräte und so weiter, weil das nun wirklich gegeben wurde. Genannt werden Hebopfer, Erstlinge und Zehnte. Hebopfer, das sind Opfer, bei denen etwas vom Opfer, also wo nicht das ganze Opfer verbrannt wurde, sondern ein Teil davon wurde für den Priester beiseite getan, dass sie das eben als Nahrung zu sich nehmen konnten. Die Erstlinge war immer der erste Teil, beziehungsweise die erste Garbe der Ernte. Also Garbe, wenn man jetzt Weizen geerntet hat, Garbe war immer ein so ein Bündel, den man zusammengemacht hat. Die erste wurde auch immer in den Tempel gebracht, um sie Gott zu opfern. Und dann der Zehnte, beziehungsweise die Zehnten, wenn wir das etwas studieren im Alten Testament, merken wir, dass das eben nicht nur 10% waren, sondern es gab einen Zehnten, den man einfach brachte, einen weiteren Zehnten, den man bei einem bestimmten Fest selbst dort ausgab, um ein Fest vor Gott zu feiern. Und alle 3 Jahre wurde nochmal ein extra Zehnter gegeben für die, ja, die Mittellosen und die, ja, die eben kein eigenes Einkommen hatten. Also für wohltätige Zwecke. Also, und wir können dabei natürlich auch den Gedanken fassen, das ist sehr viel, was die dort geben. Und an dieser Freigebigkeit zeigt sich auch eben die wirkliche Hingabe an Gott und wir dürfen uns gern auch an dieser Stelle selbst hinterfragen, inwiefern wir wirklich auch durch das Geben Gott ehren, inwiefern wir uns wirklich an Gottes Werk, sei es hier oder in der Welt, wirklich freuen, um auch bereit zu sein dafür, gern, wie es hier, zu geben. Denn wie es hier wirklich heißt, und das zeigt auch wirklich, was in ihnen vorging, am Ende von Vers 44, denn Juda hatte Freude an den Priestern und den Leviten, die im Dienst standen. Das war nicht nur so ein notwendiges Übel, sondern sie hatten Freude an diesem Opferdienst, der dort abgehalten wurde. Freude, warum? Wie kann man sich daran freuen? Sie hatten Freude, weil es einfach zur Ehre Gottes geschah. Und das, ja, wenn wir da näher drüber nachdenken, wie kommt so eine Freude wirklich auf? Eben dadurch, dass wirklich durch diese Dankbarkeit Gott gegenüber auch letztlich Zuneigung und wirklich Liebe zu diesem Gott gegenüber entsteht, dass man sich einfach an seiner Ehre und seinem Lob freuen kann. Und wir sehen auch in Vers 47, Und ganz Israel gab zu den Zeiten Zerubabels und zu den Zeiten Nehemias, das waren 12 Jahre, den Sängern und Torhütern Abgaben, jeden Tag die bestimmte Gebühr. Also sie zogen das wirklich 12 Jahre lang durch. Wir kommen dazu, dass es danach leider nicht mehr so war, aber in dieser Zeit taten sie das wirklich. Und auch in den ersten Versen von Kapitel 13 sehen wir noch etwas, dass auch der Hunger nach Gottes Wort nicht aufhörte. Dort steht, zu jener Zeit wurde vor den Ohren des Volkes im Buch Mose gelesen. Das zeigt uns erstmal, das wurde immer noch gemacht. Sie wollten immer noch Gottes Wort hören. Und dann, was lesen sie? Dass kein Ammoniter und Moabiter in die Gemeinde Gottes kommen soll. Und die sofortige Reaktion, und es geschah, als sie nun das Gesetz hörten, da sonderten sie alles Mischvolk ab. Also sie hören, oh, wir sollten das anders machen, ja, dann machen wir das sofort. Kein großes Hadern, sofortige Bereitschaft, Gott zu gehorchen. Und nur kurz zu erklären, dieses Gebot steht in 5. Mose 23, 4-5. Und dort wird eben gesagt, dass eben Ammoniter und Moabiter auf ewig aus der Gemeinde Gottes ausgeschlossen sein sollen. Was heißt das? Das heißt nicht, dass sie nicht in diesem Gebiet leben durften. Das konnten sie ja zu diesem Zeitpunkt eh nicht mehr bestimmen, weil sie ja unter persischer Herrschaft waren. Aber eben, dass sie nicht in die Gesellschaft integriert werden durften, in dem Sinne, dass sie zum Judentum konvertierten und wirklich volles Mitglied der Gesellschaft wurden. Und ja. Ja. Also wir sehen, es hatte diese Freude, die hier kommt, die Gott wohlgefällig ist, die Gott für uns möchte und von uns möchte, führt letztlich auch dazu, dass sie wirklich Gott ehren, wirklich echte Nachfolge, bringt sie hier hervor. Und das ist auch ein Grund, warum wir uns selbst umso mehr danach streben sollten, eben diese Dankbarkeit auch zu kultivieren und diese Freude, denn das ist hoffentlich auch, was wir wollen, diesem Gott wirklich von Herzen nachfolgen. Dennoch kann ich leider nicht damit enden, also einfach mit einer Geschichte. Gott rettet und dann bringt uns zur Buße und dann freuen wir uns darüber und werden für immer und ewig Gott in allem treu sein. Der Tag wird zwar kommen, aber das 13. Kapitel zeigt uns, dass dieser Tag auf dieser Erde noch nicht gekommen ist. Denn, wie ich schon gesagt hatte, solange Nehemia da ist, funktionierte das alles. Dort war einfach ein Zugpferd da, der auch da vorangang und dafür sorgte, dass es eingehalten wurde. Aber dann lesen wir in Vers 6, also ich muss etwas springen, während aber dies geschah, also Nehemia 13, Vers 6, und ich lese ab Vers 4, damit ihr den Zusammenhang habt, vorher aber hatte Eliashib, der Priester, der über die Kammern des Hauses Gottes gesetzt war, ein Verwandter Tobias, und ihr erinnert euch, Tobias war dieser Gegenspieler beim Mauerbau, der Fürst der Ammoniter ist und versucht hat, sie daran zu hindern. Ein Verwandter Tobias, diesem eine große Kammer eingeräumt, wohin man zuvor die Speisopfer, den Weihrauch und die Geräte gelegt hatte, dazu die Zehnten vom Korn, Most und Öl, die Gebühren der Leviten, der Sänger und der Torhüter, dazu die Hebopfer der Priester. Und das war nicht in Ordnung. Während aber dies geschah, war ich, Nehemia, nicht in Jerusalem, denn im 32. Jahr Artasastas, des Königs von Babel, war ich zum König zurückgegangen. Aber nach einiger Zeit erbat ich mir wieder Urlaub vom König. Und dann beschreibt er, wie er eben wiederkommt, das erfährt. Und es sind auch noch mehr Dinge geschehen. Vers 10. Ich erfuhr, dass man den Leviten ihre Anteile nicht gegeben hatte. Vers 15. Zu jener Zeit sah ich, dass etliche in Juda am Sabbat die Kelter traten und Garben einbrachten. Und so findet er eben lauter Dinge, wie wieder Gottes Wort übertreten wird. Und eben wir werden nächstes Mal noch näher darauf eingehen, ich werde jetzt nicht mehr dieses ganze Kapitel durchgehen, aber um ein realistisches Bild zu bekommen, müssen wir auch sehen, in dieser Welt wird leider die wunderbare Freude, die Gott für uns bereitstellt, immer wieder von Sünde gedrückt und unterdrückt sein. Bei aller Vorbildlichkeit sehen wir auch wieder die Verdorbenheit des Menschen und ich werde nächstes Mal noch näher darauf eingehen, aber dieses Mal nur zwei Dinge, die ich dazu erwähnen will. Das lehrt uns erstens, Wir müssen wirklich bemüht sein, die Freude an Gott festzuhalten, Freude und Treue. Sie kann abhanden kommen. Und zweitens, sie kann nur mit der Kraft Gottes bleiben. Denn das ist auch eine Botschaft, das sei vorweggenommen, die uns Nehemia hinterlässt. Und vor allem dieses 13. Kapitel, es ist ja das letzte Buch des Alten Testamentes. Und durch dieses letzte Versagen zum Schluss schreit es förmlich nach dem Messias, nach göttlichem Eingreifen und Hilfe. Wir brauchen Gottes Kraft, um wirklich ihm treu leben zu können. Seien wir uns dessen bewusst, vertrauen wir deshalb auf ihn und bitten auch ihn darum, wirklich das in uns zu bewirken, was er von uns will und wir hoffentlich auch wollen. Und nun möchte ich nur noch kurz zusammenfassen, was ich heute gesagt habe. Gott will uns zur Freude führen. Er tut es hier und wir sehen an anderen Stellen, wie ich gelesen hatte aus Johannes 17, er will es tun, auch für uns heute. Um uns recht zu freuen, brauchen wir Buße und das Evangelium. Wir müssen erstmal verändert werden, nicht erstmal die Umstände. Wir müssen verändert werden. Nur so lernen wir Dankbarkeit. Und auch erst diese Umkehr gibt uns auch Hoffnung. Hoffnung wirklich auch auf ewige Freude in unserem Fall. Wenn wir uns in Gott freuen, ehrt das Gott. Gott will deshalb unsere Freude. Wir dürfen gern darum bitten, es ehrt ihn. Freude an Gott lehrt uns, ihn zu lieben und treibt uns dazu, ihm zu gehorchen. Und zuletzt, wir brauchen Gottes Kraft dafür. Denn die Sünde, die leider noch in uns steckt, treibt uns immer wieder weg von Dankbarkeit, in die Unzufriedenheit und damit weg von Gott. Wir brauchen Gottes Kraft dafür und damit brauchen wir Gebet und das Vertrauen auf den Herrn. Ich hoffe, dass diese Botschaft wirklich dazu dienen kann, dass ihr und auch dass ich, dass wir lernen, uns mehr wirklich im Herrn zu freuen, dass es uns ein Anstoß dazu ist. Und darum wünsche ich euch wirklich das für die kommende Woche. Freude in Gott, Freude an Gott, dass er euch erfreut und auch natürlich segnet. Amen.